ich habe halt eben, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit häufiger mal gehört, dass allein dieser blinkende Cursor und dieses leere Feld und dann das Prompting, was dahinter stattfinden muss, damit ich irgendwie was Brauchbares rausbekomme, dass das zumindest einen Teil der Menschen so weit irritiert oder verunsichert vielleicht, dass sie dann sagen, puh, ja, KI hin oder her, aber so für mich ist das gefühlt irgendwie nichts. Ich komme da irgendwie nicht mit zurecht.
Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffelt und René Tillmann.
Einen schönen guten Tag, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Hi Daniel, grüß dich. Habe ich mich dir direkt schon keine 20 Sekunden Podcast und schon bin ich dir ins Wort gefallen.
Gleich zweimal.
Super, ja. Oder?
Ja. Aber trotzdem auch schön, dich zu hören. Wunderschönen guten Tag auch an euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Hoffentlich geht's euch gut.
Also ich würde die Frage jetzt einfach mal stellvertretend.
Das ist gut.
Für ja, unsere Hörerinnen und Hörer beantworten, mir geht's sehr gut. Uns geht's sehr gut.
Uns geht's gut, das ist schön, ja.
Uns geht's hervorragend. Außer noch einem leichten Hüsterli, aber ansonsten geht's uns wirklich hervorragend. Uns allen.
Das heißt, du schaust auch zuversichtlich in die Zukunft.
Ja, sowieso. Sowieso, wirklich.
Ja, das weiß ich aber nicht.
Also im gesamthistorischen Kontext, ja, wenn man sich diese ganzen Tausenden von Jahre von Menschheit anschaut,
ui.
Dann ist, ja, aber ich bin ja so geschichtsbeflissen. Ich liebe ja Geschichte.
Mhm.
Wie du weißt.
Mhm.
So, und egal wie viel Unbill es heute auf der Welt gibt, es gibt wirklich ausreichend Grund, durchaus positiv in die Zukunft zu schauen. Absolut.
Ja, und tatsächlich stehen wir ja gerade auch mal neben den ganzen mal geopolitischen Problemen, die wir so haben und auch wirtschaftlichen Problemen, die sich so zeigen, an dem Beginn eines neuen Zeitalters durch künstliche Intelligenz. Da haben wir jetzt ja auch schon häufig genug drüber gesprochen. Aber wir haben ja gerade auch, ich habe ja gerade gefragt, so wie du nach vorne blickst. Und so in Gesprächen auch mit Bekannten und Freunden habe ich schon immer mal wieder gehört, dass nicht jeder so die Euphorie teilt, die wir vielleicht irgendwo an den Tag legen.
Nein.
Nee, und zwar, weil die Zugänglichkeit zu KI gefühlt immer noch für einige zu schwierig ist. Was ganz lustig ist, weil man ja sagt, so wenn ich jetzt ChatGPT zum Beispiel nutze, dann habe ich einfach nur ein Textfenster und ich kann loslegen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bildgenerator nutze, also ich sage jetzt mal bewusst nicht Dolly, weil das ist ja eh alles im OpenAI-Kontext, sondern ich nutze zum Beispiel sowas wie Midjourney. Mhm. Gut, dann muss ich jetzt aktuell immer noch das über Discord verbinden, das macht die Sache vielleicht ein bisschen schwieriger, so, aber Midjourney arbeitet ja auch gerade daran, dass es bald auch eine Web-Oberfläche gibt, sodass ich es ganz normal mich einloggen kann und da einfach einen Text reingeben kann. So, aber ich muss halt eben einen Text reingeben und ich habe halt eben, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit häufiger mal gehört, dass allein dieser blinkende Cursor und dieses leere Feld und dann das Prompting, was dahinter stattfinden muss, damit ich irgendwie was Brauchbares rausbekomme, dass das zumindest einen Teil der Menschen so weit irritiert oder verunsichert vielleicht, dass sie dann sagen, puh, ja, KI hin oder her, aber so für mich ist das gefühlt irgendwie nichts. Ich komme da irgendwie nicht mit zurecht.
Ja, und ich komme nicht rein. Also vielleicht ja, genau. Mal für unsere Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. Wir versuchen uns heute mal einfach an diesem Thema entlang zu hangeln. Also wie kann man Oberflächen von Systemen, wo eine KI hinterliegt, so gestalten, dass man intuitiv weiß, was man damit machen kann und dann auch zu den richtigen Ergebnissen kommt.
Gleichwohl ja, beziehungsweise?
Man im Vorfeld noch keine Berührungspunkte hatte oder vielleicht kaum Berührungspunkte. Nur, warte mal, einen Satz, dann kannst du ergänzen. Also wir haben keine Lösung parat, sondern wir schauen jetzt einfach mal, ob wir aus dem Diskurs, aus dem Dialog hier was entwickeln können oder im Zweifel auch nicht.
Ja, ich würde sogar noch einen Punkt hinzufügen, weil es geht jetzt nicht nur um unser Hobby als UX-Designer oder so, also was wir beide nicht sind, aber genau. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir jetzt hier irgendwelche Oberflächen entwickeln wollen, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir die Angst nehmen wollen, dass KI oder die Zugänglichkeit zu KI ein Grund dafür ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Denn so viel kann man schon vorab schon mal sagen, es wird besser werden. Und auch wenn es jetzt im Moment vielleicht an manchen Stellen noch gefühlt zu abstrakt ist oder gefühlt zu technisch ist, also immer noch zu technisch ist, wird sich das verändern. Wir können vielleicht mal so ein bisschen ausholen, warum wir das so sehen unterm Strich. Weil, wenn man bedenkt, wo wir jetzt gerade stehen, dass wir uns bei ChatGPT einloggen und dann wieder diese große Textmaske haben. Mhm. Dann, oder beziehungsweise eigentlich so diese eine Eingabefeld. Dann ist das so ein bisschen so wie die Anfänger von Google. Damals war es ja so, bei Google, Google kam ja als großer Konkurrent zu Alta Vista und Lycos und sowas aufs Spielfeld.
Ja, genau, und die hatten da ja alle noch irgendwie, keine Ahnung, 100% Marktanteil, Yahoo und wie sie alle hießen, ne?
Genau, Yahoo noch, genau. Und die hatten Kataloge. Die haben halt versucht, das Web zu katalogisieren. Und du musstest dich halt eben durch große Linksammlungen arbeiten und quasi durch eine sehr komplexe Verzeichnisstruktur oder quasi Kategorisierung, um rauszufinden, welchen Link du am Ende klicken solltest.
Ja.
So, und Google hat dann das Prinzip komplett umgedreht und hat gesagt, ich zeig dir einfach gar nichts mehr an und du musst mir sagen, was du willst. Das ist ja aktuell wieder so ein Stück weit so.
Genau.
Aber dazwischen ist ja eine Menge passiert. Also die Web-Oberflächen sind ja grundsätzlich alle sehr viel schöner geworden und sehr viel einfacher geworden. Aber in vielen Fällen ist es ja immer noch so, dass ich eine sehr reduzierte Oberfläche habe, die aber ein paar Knöpfe beinhaltet. In vielen Fällen. Also ich kann halt irgendwas drücken. Und das ist etwas, was es in einem großen anderen Bereich auch gegeben hat, diese Entwicklung, nämlich im Bereich der Computerspiele. Die ersten Computerspiele ganz früher waren Text-Adventures. Und zwar Text im Sinne wirklich von weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Und man kriegt den Text angezeigt, also dass mal irgendwas passiert ist. Man ist irgendein Charakter und läuft durch irgendeinen Wald oder macht irgendetwas. Und dann gab es eine Eingabezeile. Und dann musste ich schreiben, was passieren soll. Also was ich tun möchte. Und ich kannte im Zweifelsfall noch nicht mal die Befehle, die das Spiel verstand. Das heißt, ich musste etwas schreiben und hoffen, dass es funktioniert.
Naja, ehrlicherweise habe ich das gleiche Problem heute manchmal noch mit Siri. Ja, aber sie lachen.
So wie damals, so
neben Schlüssel. Schlüssel-Worte benutzen in so einem Podcast, ja. Arsch. Ey.
Gehe nach Süden, betrete Höhle. Ja, alles klar, ja, genau. So, wie bei dir mit Siri, genau.
Oh Mann.
Entschuldigung, Alter. Erzähl einfach weiter.
Ja. Ja, aber ich kann mich da draußen in die Menschen einfühlen.
Ja, ja. Sag mal,
du bist Nerd.
Ach nein, erzähl mal, was du meinst mit Siri. Also, Siri versteht dich schlecht.
Ich stell dem, also mittlerweile geht's ja, mittlerweile habe ich mich ja auch damit befasst, seit ein paar Jahren. Aber gerade zu Beginn, als das so aufkam, also ich war jetzt nicht der First Mover, das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht behaupten. Aber irgendwann habe ich es dann doch mal installiert und es ist jetzt schon auch ein paar Jahre her. Oder aktiviert, so ist es ja besser. Und bis ich dann mal rausgefunden habe, durch meine Fragestellung, wann es wie reagiert, mit welchem Ergebnis es dann reagiert und ob es dann auch ansatzweise das Ergebnis ist, was ich haben will. Also jetzt mal abseits von rufe, was weiß ich, meine Frau an oder rufe Daniel Schaffelt an oder stell mir einen Wecker auf so und so viel Uhr. Das hat dann schon ein bisschen gedauert. Und da habe ich schon sehr oft gesagt, so was hat Siri mir schon sehr oft gesagt, was meinst du? Oder was auch immer es sagt, wenn es nicht genau weiß, wo es hinlaufen soll.
Ja, was ja dazu geführt hat, dass du dann versucht hast, deine Kommunikation mit dem Gerät so anzupassen, dass du dachtest, damit versteht das Gerät dich.
Genau.
Was ja am Ende Prompting ist.
Also es ist ja klar, manchmal hatte ich auch keine Lust dazu, weil ich dann gedacht habe, genau. Oh, komm, dann mache ich es jetzt mal schnell selber per Hand.
Genau. So, und das Gleiche war halt damals eben bei diesen Computerspielen ja auch der Fall. Also diejenigen, die First Mover waren, haben gesagt, okay, ich nehme in Kauf, dass ich relativ viel Frust tolerieren muss, weil ich Sachen eingebe, die oftmals überhaupt nicht funktionieren. Ich tippe relativ viel, also ich investiere selber viel Zeit und Arbeit, ohne dass ich überhaupt weiß, ob es mich im Spiel weiterbringt. Und die nächste Generation der Adventures, also das waren ja dann so Abenteuerspiele, wo man halt eben Sachen rausfinden soll, waren ja dann irgendwann die Spiele mit grafischer Oberfläche. So ganz bekannt zum Beispiel Day of the Tentacle, wo es ja so war, dass man...
Ganz bekannt, ganz bekannt.
Ja.
Never heard.
Ehrlich?
Ja, aber ich bin auch, ich bin aber auch wirklich gar kein Maßstab.
Ja, okay.
Ich bin unter null, deutlich unter null.
Ich hoffe, dass mehr als die Hälfte unserer Heldinnen und Helden der Arbeit ungefähr weiß, was ich gemeint habe. Von LucasArts, also grandioses Bild-Adventure also damals. Und eben, also nicht das erste, ich glaube das allererste war Maniac Mansion, aber ist man, damals eines der ersten Spiele, die halt eben eine Oberfläche hatten, wo du durch geschriebene Befehle, die du anklicken konntest, sagen konntest, was deine Figur machen sollte. Zum Beispiel laufe oder greife oder interagiere oder öffne oder solche Sachen. Das stand da als Wörter. Das heißt, du konntest die anklicken und du wusstest auch, mehr als diese Wörter gab es nicht. So, das heißt, die Möglichkeit, Fehler zu machen, wurde dadurch reduziert, dass die anderen Begriffe, die du sonst vielleicht einfach eingegeben hast, weil der Cursor dich angeblinkt hat und du nicht wusstest, was du reinschreiben solltest, diese Möglichkeiten der Fehler gab es schon mal nicht mehr, weil es maximal, ich glaube, 12 Wörter waren oder so, die da standen. Mhm. Und die konntest halt im Zweifelsfall alle ausprobieren. Aber mehr ging nicht. Und so hat sich ja dann eine grafische Oberfläche entwickelt, auch auf alle möglichen anderen Anwendungen bezogen, dass ich am Ende eine Führung bekommen habe durch das Programm, durch das Spiel, durch was auch immer ich da gerade benutze. Im Sinne von, die Knöpfe und die Kommunikation an der Oberfläche sagt mir, was ich tun soll. Und auch, welche Möglichkeiten ich habe. So, und je weniger Knöpfe ich habe, desto klarer wird für mich, was ich machen soll. Was ja immer gerne genommen wird, so, das sieht noch aus wie SAP R3 damals, ne?
Ja, ja, schön.
Ja, das war ja damals zum Beispiel.
Aber SAP R3 sieht eigentlich mehr oder weniger heute immer noch aus wie SAP R3. Nicht ganz aber.
Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, ich habe damals selber auch mal mitgearbeitet.
Nee, es stimmt auch nicht, aber deutlich attraktiver ist es ehrlicherweise nicht geworden.
Okay, ja, und also damals war es halt einfach graue Hölle, so, es sah einfach schrecklich aus. Ja. Und trotzdem war es halt eben so, ich wusste zumindest, da sind Knöpfe und ich kann die drücken und so das Einzige, was passiert, ist das, was auf den Knöpfen draufsteht, so ungefähr. Und jetzt kommen wir lustigerweise wieder in diese Situation zurück, dass ich jetzt auf einmal wieder auf eine Oberfläche zurückgeführt werde, die mir eigentlich nicht mehr sagt, was ich tun soll. Bei ChatGPT ist es ja so, dass unten immer noch so 4 Vorschläge da drunter stehen oder daneben stehen, die mir einen Tipp geben, was ich möglicherweise machen könnte. Aber ich muss es selber rausfinden. Und gerade wenn es dann noch so in andere Bereiche geht, wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht gerade einfach nur irgendeinen Wissensfetzen irgendwie haben, also erklär mir irgendwas, sondern schreib mir einen Code oder, keine Ahnung, mal mir ein Bild, dann ist es oftmals schon so, dass, wie du vorhin gesagt hast, deine Kommunikation mit Siri, dass es ja auch sehr stark davon abhängt, was ich schreibe. Und teilweise ist es ja so, nur ein Wort anders schreiben in dem Befehl gibt ein anderes Ergebnis, obwohl aus menschlicher Sicht der Text das Gleiche sagt. Also ich schreibe das so, wie ich denke, dass ich's richtig schreibe, aber die Maschine versteht was anderes im Vergleich zu einem fast identischen Text, der nur vielleicht 1-2 Wörter anders ist. Mhm. Das führt natürlich zu Irritationen, weil ich dann als Mensch denke, ich bin zu doof dafür oder keine Ahnung, die Maschine versteht mich nicht oder wie muss ich mit der Maschine reden, damit die Maschine das macht, was ich gerne möchte. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo im Zweifelsfall die Ungeduldigeren oder die vielleicht etwas oder die Menschen, die sich etwas unsicherer fühlen im Umgang mit Technik, wo die sich abgehängt fühlen.
Genau, im Grunde ist es der gesamte Kosmos von, was kann ich hiermit überhaupt machen und wie.
Genau.
Also wir sehen das ja jetzt an unserer Technologie, an unserer KI, ja, über die ich glaube, die letzte Folge ging, was, wo wir bei der DRX und in Wien und auf verschiedenen anderen Veranstaltungen mit auftreten werden, die stellen wir ja schon potenziellen Kunden vor. Und was mir da auffällt, ist, jeder von denen oder die allermeisten haben ChatGPT schon genutzt. Die sind also schon einen Schritt weiter als vielleicht auch viele andere. Mhm. Ja? Sie können sich aber nicht vorstellen, dass unser spezialisiertes KI-Modell für das ganze Personalwesen, Recruiting und so weiter, die können sich nicht vorstellen, welche Fragen es in welcher Komplexität wie granular beantworten kann. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, die wissen zwar, dass sie eine Frage eingeben können, weil sie das von ChatGPT schon kennen oder eine Aufgabe oder was auch immer, aber sie haben überhaupt gar keine Ahnung, in welchen Themenbereichen sie sich da bewegen können und welche Erwartungshaltung sie an die Software richten können.
Was ja auch nachvollziehbar ist.
Das ist total nachvollziehbar.
Ja, das ist am Ende wieder so wie die Text-Adventures von vor 30 Jahren. Ich musste jetzt selber anfangen, Sachen reinzutippen und in vielen Fällen damals war die Antwort, das geht so nicht.
So, und die Überlegung ist ja jetzt, wie kann man diesen Menschen diese neuen Facetten nahe bringen und oder wie kann man sie so intuitiv gestalten, sage ich jetzt mal, oder konzipieren, dass man selbst als absoluter Neuling sich schon recht wohl fühlt und weiß, was man damit tun kann oder so schnell da reinkommt, dass man Spaß am Experiment bekommt und auch ziemlich schnell, ja, ich sag mal, valide und relevante Ergebnisse bekommt, die den Spaß natürlich erhöhen, um weiterzumachen.
Ja, deswegen glaube ich auch, die Art, wie ChatGPT und andere KIs aktuell existieren, wird sich weiter verändern. Also wir haben damals ja gesehen, dass es sich stärker Richtung grafische Oberflächen entwickelt, während Google, fairerweise muss man sagen, eines der wenigen Beispiele ist, was immer so reduziert geblieben ist. Also zumindest die Google-Suche ist weiterhin so aufgeräumt. Das Kernprodukt, genau. So, deswegen glaube ich, auf der einen Seite könnte man aus der Sicht der KI-Entwickler oder der UX-Designer für KI-Anwendungen sagen, Google ist das beste Beispiel dafür, dass die Leute es irgendwann kapieren. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich halt Knöpfe habe, habe ich eine klarere Vorstellung davon, was ich als nächstes bekomme. Gleichzeitig kann ich natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Knöpfen oder Links oder sowas anbieten. Und es kann ja gut sein, dass der Anwendungsfall, den der User gerade im Kopf hat, oder die Userin, die sich da vorsetzt, gar nicht auf den Knöpfen steht. Das heißt, man hat natürlich immer dieses Problem zwischen der Flexibilität des Systems und dem Problem, dass man eigentlich nicht weiß, welches Problem der User oder die Userin gerade im Kopf hat.
Also ich sag mal, bei so einer ganz generischen Anwendung wie ChatGPT, die ja im Grunde alle Themen dieser Welt in irgendeiner Form beackern könnte, ist das natürlich wahnsinnig schwer.
Ja.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei so einer Anwendung, wie wir es machen, mit Vega, die sich ja rein ums Personalwesen, rein ums Recruiting dreht, da gibt es ja im Grunde vordefinierte Bereiche. Also ein Themenbereich ist Recruiting, das zweite Themenbereich ist vielleicht Active Sourcing, der dritte Themenbereich ist Retaining, der vierte ist Development, der fünfte ist strategische Personalentwicklung und so weiter und so fort. Also es gibt ja ein definiertes Feld an Themensträngen.
Mhm.
Und das wird auch endlich sein.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt 7 sind oder 12, aber es wird endlich sein.
Ja.
Das heißt, man könnte ja hingehen, ich denke nur laut, und man sagt, du hast den Themenstrang, also es gibt jetzt hier diese 5 Themenstränge, sagen wir es jetzt mal, in welchen möchtest du dich bewegen? Das könnten ja auch Buttons sein oder Bilder oder wie auch immer geartete Themenwelten, die man grafisch schön aufbereitet, auf die man dann klickt und wo man beispielhafte Fragen plus deren Ergebnisse schon mal angeteasert bekommt, um eine Fantasie zu entwickeln. Was kann ich denn eigentlich machen? Angenommen, ich würde dann eine individuelle Frage stellen, die in meine persönliche Situation, ob jetzt aus der Kandidatensicht oder aus der Unternehmenssicht, sei mal dahingestellt, ich gebe die Frage ein und dann könnte mir doch die KI auch weitere Pfade vorschlagen, in wie, wohin sich die Fragenwelt weiterentwickeln könnte, oder?
Ja.
Und sowas?
Also grundsätzlich geht das natürlich. Und das ist ja auch so ein bisschen der Weg, den wir beim Talent Tree immer schon angedacht haben. Denn zum Beispiel Karrierepfade sind ja auch eine Verästelung von Möglichkeiten, ne? Oder beziehungsweise verschiedene, nennen wir es mal, Weggabelungen, an denen ich aus mehreren Optionen wählen kann. Und jede Wahl, die ich treffe, beeinflusst die Auswahl der Optionen bei der nächsten Gabelung. Und genauso kann man natürlich Nutzerführung auch gestalten, dass man dann sagt, okay, du sagst erstmal grundsätzlich, was du willst, dann versuchen wir das mal ein bisschen weiter einzugrenzen und dann schlagen wir dir vor, was du in deinem Themenkontext an spannenden Themen vorfindest, an die du vielleicht selber nicht gedacht hast. Ich glaube tatsächlich auch, dass das in diese Richtung gehen kann. Übrigens, also auch ChatGPT hat ja schon ein Stück weit diesen Ansatz dadurch gefahren, dass man eigene GPTs aufsetzen kann. Und diese GPTs thematisch gefärbt sein können. Das heißt also, auch da ist es ja schon so, ich kann zum Beispiel ein GPT aufsetzen, was mich nur im Themenbereich Fußball oder was auch immer unterhält oder beziehungsweise mich mit Informationen versorgt. Oder ich kann zum Beispiel ein GPT aufsetzen, was mir nur Programmcode für in einer bestimmten Sprache produziert oder so.
Ja, aber was ja auch nochmal spannend ist, ChatGPT hat ja mittlerweile eine dermaßen eine Verbreitung, dass man im Grunde ja nur noch den Menschen neben sich fragen muss, um zu erfahren, wie es funktioniert. Ja, oder also in der Regel hat man ja irgendwen im Umfeld, zumindest mal wir in unserer Bubble. So, jetzt kann man verschiedene GPT-Modelle färben in Richtung Fußball oder Tennis oder was auch immer. Aber es ist ja immer noch ein himmelweiter Unterschied zu so einer Technologie, wie wir sie jetzt zum Beispiel mit Vega aufgesetzt haben oder dem Talent Tree. Denn der Unterschied dessen, was unser System an Antworten liefert, im Vergleich zu dem, was ein ChatGPT oder auch ein gefärbtes GPT bei den gleichen Fragen liefert, der ist ja frappierend.
Das stimmt.
Und das ist ja auch nochmal, das ist ja auch nochmal eine Information, die die Nutzerin, der Nutzer wissen muss, um zu verstehen, gibt es überhaupt Unterschiede? Wie mache ich das denn klar?
Das ist ein guter Punkt, aber das ist dann eher die Frage, habe ich überhaupt verstanden, wie breit oder wie spezifisch das Tool aufgestellt ist, mit dem ich gerade arbeite. Und das ist ja zum Beispiel genauso, wenn ich jetzt im Shopping mich für Amazon entscheide und damit sozusagen für den wahrscheinlich, ich sag einfach mal, größten Marktplatz der Welt, so oder beziehungsweise einen Marktplatz, wo ich so ziemlich alles finde. Aber wenn ich jetzt ein Ersatzteil für ein technisches Gerät brauche oder so, gehe ich dann am Ende vielleicht doch zu irgendeinem Spezialversender.
Genau.
Oder wenn ich zum Beispiel besondere Mode kaufen möchte oder so, gehe ich zu irgendeinem stylischen Store, wo ich dann weiß, dass dessen Kernkompetenz in diesem Bereich größer ist. Die also bei dem Mode Store oder bei einem Fashion Store werde ich nicht Schrauben kaufen können und bei dem Bauteilversender werde ich keine Hemden kaufen, während ich bei Amazon wahrscheinlich beides ein Stück weit finde.
Ja, genau. Aber wenn du die Spezialschraube brauchst, von der es nur, die nur 100 Mal hergestellt wird, weil es davon nicht so viele Gerätschaften gibt, dann gehst du eben zum Wirt wahrscheinlich.
Ja, oder wo auch immer.
Genau. Immer.
Genau. Und diese Auswahl wird später bei den KIs ja genauso sein. Also ich werde ja eine bewusste Auswahl treffen, welche Tools ich für welche Aufgaben verwende. Also wenn ich mich für ChatGPT entscheide, dann weiß ich, dass dahinter ein sehr breites, sehr großes Modell steht, was viele Sachen kann, was aber eben halt auch viele Detailinformationen nicht kennt, weil das nicht Aufgabe des Trainings war. Also in Bezug auf Recruiting zum Beispiel, kann ich natürlich bei ChatGPT keine Fragen stellen in Bezug auf, wie viele Menschen gibt es in einem bestimmten Bereich, die dort tätig sind oder in welche Bereiche entwickeln die sich weiter oder so. Da kommen von ChatGPT immer die Antworten zurück. Das könnte so sein, aber das heißt vor allen Dingen, es gibt eine Antwort, die ist aber verhältnismäßig geraten.
Ja, wie gesagt, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit einem Horoskop. Da sind immer sehr viele Konjunktive dabei, es ist manchmal ein bisschen vage. Also für alles eignet es sich dann eben nicht, aber das haben wir ja schon häufig genug besprochen.
Genau. Trotzdem heißt das auch für die Menschen, die sich mit dem Umgang von KI oder mit dem aktuellen Stand der KI nicht wohlfühlen oder die das Gefühl haben, so irgendwie klickt es da noch nicht so richtig, die können zumindest schon mal sicher sein, dass sich das noch so weit verändern wird, dass auch die abgeholt werden. Denn auf der einen Seite wird es mehr KIs geben, was auf der einen Seite bedeutet, dass ich natürlich auch einen Überblick behalten muss. Auf der anderen Seite aber auch, dass wenn ich erstmal die KIs gefunden habe, die mir gut helfen, dass ich dann an der Stelle halt auch eine konkretere Lösung meiner Probleme finden kann. Und auf der anderen Seite wird dieses Thema des Promptings, also der Frage, wie muss ich mit der KI interagieren, dass meine Antwort die richtige ist oder dass die Antwort, die ich bekomme, die ist, die ich gerne hätte. Dieses Thema wird bald kein Thema mehr sein.
Okay.
Was übrigens auch bedeutet, dass dieser Beruf des Prompt-Engineers, was vor einem Jahr irgendwie so der absolut gehypte neue Beruf war, dass dieses Thema aus meiner Sicht auch keine Zukunft hat. Also wenn ihr euch jetzt dafür entscheiden wollt, Prompt-Engineer zu werden, dann glaube ich, ist das etwas, was verhältnismäßig endlich ist.
Oh, guter Punkt. Sehr guter Punkt, ja.
Es wird natürlich absolut trotzdem immer irgendwie Spezial-KIs geben, wo das weiterhin Sinn macht.
Ja.
Aber die Entwicklung wird dahin gehen, dass es verständlicher wird, was also bedeutet, das Spezialwissen rund ums Prompting wird nicht mehr so relevant sein. Also wird man irgendwann auch keine Prompt-Engineers mehr brauchen oder beziehungsweise viel weniger, als das vielleicht noch vor einem Jahr gefühlt der Fall war.
Stimmt. Das werden die Technologien, also die Technologien werden wahrscheinlich auch irgendwann mal sagen können, du pass auf, hier biegst du gerade falsch ab, versuch mal lieber sowas hier.
Ganz genau. Beziehungsweise auch Hilfestellungen bieten im Sinne von, wenn du jetzt diese Antwort bekommen hast, schlage ich dir folgende 3, 4 weitere Analysefragen vor, um tiefer in das Thema einzutauchen oder auch um das zu validieren, sodass du dann selber auch merkst, okay, ich habe vielleicht noch nicht alles rausgeholt oder ich habe vielleicht auch etwas falsch gestellt. Vielleicht werden KIs irgendwann auch so eine Art Kontrollfrage stellen im Sinne von, oder hast du das gemeint? Oder mit folgenden Parametern kannst du deine Frage verbessern?
Ja.
All das werden Möglichkeiten sein, die sich ergeben. Einfach auch dadurch, dass natürlich zu Beginn auch ChatGPT ja erstmal überhaupt beginnen musste. Und ja, jetzt auch lernen musste, wie die Leute mit der Oberfläche interagieren. Dadurch, dass jetzt schon so viel Nutzung passiert, bin ich mir sicher, dass zum Beispiel OpenAI dahinter schon so viel Informationen darüber hat, wie Leute Fragen stellen.
Ja. Ja, ja.
Und auch mit welchen Arten von Fragen sie zufrieden sind und oder mit den Antworten zufrieden sind.
Da werden die schon Milliarden Datenpunkte haben.
Ganz genau. So, und das wird dazu führen, dass die Art, wie ich eine Frage stellen kann, in Zukunft viel breiter und viel quasi toleranter sein kann, im Sinne von, ich kann auch mehr Blödsinn eingeben, wo die KI vielleicht vorher noch irritiert war oder gesagt hat, so, das ist zu viel Ablenkung oder das, was du da fragst, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, wo in Zukunft sinnvollere Filter drüber laufen, die sagen, okay, den Zwischensatz da, den ignorieren wir mal großzügig und am Ende wissen wir trotzdem, was du möchtest und da hast du das passende Ergebnis.
Ja, genau.
Deswegen vielleicht auch so als Schlussfolgerung, ich glaube, dass die Angst vor, diese Berührungsangst vor KI und vor diesem großen blinkenden Cursor und diesem leeren Feld, was einen da so anstiert, dass die bald überhaupt keine Berechtigung mehr hat, beziehungsweise, dass es keinen Grund gibt, sich davon verunsichern zu lassen. Denn selbst wenn es aktuell noch häufig oder vielleicht ab und zu der Fall ist, dass man nicht das bekommt, was man möchte, das wird sich geben. Die Technologie wird das lösen, die Oberflächen werden das lösen.
Spannend.
Seht ihr das auch so?
Genau, seht ihr das auch so, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit? Was hält euch davon ab? Ich glaube, in unserer Hörerschaft gibt es keinen, der es noch nicht benutzt hat, ne? Aber
ganz bestimmt.
Vielleicht kennen die Leute, die davon abgehalten werden oder sich nicht wohlfühlen in der Nutzung. Könnt ihr mal teilhaben lassen. Ansonsten findet ihr viele, 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 viele Folgen, mittlerweile 112 Folgen, auf überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr eine Liste braucht, oder ein bisschen was über uns erfahren wollt, guckt, geht auf heldenderarbeit.me und den Dialog wie immer über die üblichen Kanäle, häufig LinkedIn in dem
genau.
Fall.
Und abonniert uns und empfehlt uns weiter, da freuen wir uns sehr drüber.
Genau.
Dann gehabt euch wohl und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me. Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.